desto multifunktionaler, desto besser. Und dann kann ich natürlich auch mit einer ganz kleinen Fläche wirklich viel erreichen.
Lehmann Hüber Talk, der Immobilienpodcast aus München.
Servus und hallo wieder beim Lehmann Hüber Podcast, beim Lehmann Hüber Talks, besser gesagt. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und heute, lieber Sebastian, haben wir uns wieder einen sehr netten Gast eingeladen. Liebe Jeanette Herwagen, servus und hallo bei unserem Lehmann Hüber Talk.
Hallo, grüß euch. Danke für die Einladung, freue mich sehr, dass ich hier bin.
Ja, schön, dass du hergefunden hast und Zeit hast, mit uns mal ein bisschen zu plaudern. Wir verraten gleich, was du machst. Hallo Sebastian.
Genau, ich bin auch wieder da. Servus.
Genau. So, der Lehmann Hüber Talk lebt ja auch davon, dass wir immer mal wieder frische, neue Gäste einladen. Also, lieber Jeanette, nachdem wir ja vor kurzem erst mit deinem Mann die Ehre hatten, ja, ihr erinnert euch, da ging es um das Thema Energieberatung, haben wir jetzt dich eingeladen als Innenarchitektin und wollen heute mal darüber sprechen mit dir, was macht denn eigentlich eine Innenarchitektin, was bezeichnet deinen Beruf eigentlich, was sind deine Themen und vor allem, was hat sich denn in den letzten Jahren so getan in deinem Bereich, denn unter Innenarchitektur stellen sich immer ganz viele ganz viel vor. Und vielleicht können wir heute, wenn wir ein bisschen über deinen Beruf plaudern und über dich, herausfinden, was denn so tatsächlich dahinter steht und welche Möglichkeiten dein Berufsfeld denn unseren Kunden gibt. Denn Sebastian und ich, wie du weißt, sind ja Immobilienmakler in München und wir kommen recht oft auf dieses Thema und freuen uns richtig, Sebastian, ne, dass wir mal die Jeanette hier haben und mal über das Thema mit dir sprechen können. Jeanette, aber vielleicht an der Stelle, stell dich doch einmal kurz vor und erzähl uns doch mal ein bisschen, wie bist du zur Innenarchitektur gekommen und wer bist du?
Ja, also wie gesagt, ich bin die Jeanette und ich bin glücklicherweise hier um die Ecke in Schwabing mit meinem Büro. Schon seit langer Zeit bin ich selbstständig und ja, hier um die Ecke bin ich jetzt seit 10 Jahren. Wie bin ich zur Innenarchitektur gekommen? Ich habe tatsächlich was gesucht, wo ich Kreativität und so eine gewisse Struktur miteinander verbinden kann, weil ich bin kein Künstler. Also habe ich was gesucht, wo kann ich doch kreativ sein, aber kann eben durch die baulichen Gegebenheiten mit einer Struktur arbeiten, das jetzt nicht so rein künstlerisch ist. Und angefangen habe ich mit Messeständen tatsächlich vor vielen, vielen Jahren, vor Jahrzehnten und bin darüber einfach immer mehr in das Thema Innenarchitektur reingerutscht. Der erste richtig große Auftrag waren tatsächlich Multiplex-Kinos. Und es war dann so für mich wahnsinnig aufregend, weil das war halt von 0 auf 100, also Messestand ist natürlich nicht 0, aber eine ganz andere Nummer als ein riesiges Multiplex-Kino. Und damals, vor langer Zeit, war gerade so diese Ära, wo diese riesen Kinos gebaut wurden und das war dann natürlich ein Wahnsinnsauftrag, wo ich irgendwie 3 Monate fürchterlich nervös war, ob ich das alles irgendwie hinkriege. Hat geklappt, habe noch 3 weitere Multiplex-Kinos gebaut für dieselbe Firma damals und damit, was ganz spannend war, habe ich total die Angst vor Größe verloren, weil das sind natürlich riesige Projekte, wo man riesige Räume und Gegebenheiten hat, wo man einfach Entscheidungen treffen muss in einer Skalierung, die einen erstmal ein bisschen Angst macht. Und seitdem ich diese Projekte durchgezogen habe, ist für mich einfach die Größe eines Objekts überhaupt kein Thema mehr gewesen.
Also das Runterbrechen vom Großen ins Kleine.
Genommen. Ja. Genau, und damit war ich dann einfach drin und hatte eben mein eigenes Büro und Mitarbeiter, wobei wir auch heute meistens nur zu dritt sind, manchmal zu viert. Also wir sind kein Riesenbüro. Das habe ich immer mal wieder überlegt, ob ich mich da vergrößern möchte, aber letzten Endes fühle ich mich sehr wohl mit der Größe, weil da kommt man gleich zu einem ganz wichtigen Thema. Wir dadurch sehr persönlich mit dem Kunden arbeiten und eigentlich alle im Büro mehr oder weniger am Projekt beteiligt sind und sich das nicht irgendwie ändert im Laufe einer Planung und Ausführung. Verstehe. Das heißt, es gibt immer den gleichen Ansprechpartner, die Kunden kennen uns alle, die können mit uns allen sprechen, auch wenn einer mal nicht da ist. Es ist nicht jeder gleich tief im Projekt, aber man hat einfach nicht jedes Mal wieder jemand anderen, mit dem man arbeitet.
Das können wir genauso über uns sagen.
Das ist
sehr angenehm.
Ja, das stimmt. Das hört sich an, als würdest du über Lehmann Hüber sprechen.
Ja.
Also wir sagen ja, Chefbetreuung und Sebastian, Maria und ich stecken immer alle drei in jedem Projekt drin. Das heißt also, wenn morgen einer krank wird oder im Urlaub ist, wir können nahtlos weiterarbeiten. Hat zur Folge, dass wir natürlich auch nur bestimmte Anzahl an Objekten zwar betreuen können, aber die Qualität, und das wird bei dir sicherlich genauso sein, ist halt einfach da. Und wir stellen halt fest für uns, diese Nähe zum Kunden ist so wichtig für diese Entscheidungen, die bei dir ja auch maßgeblich sind. Und bei dir wird es ja wohl auch so sein, es wird anfangs eine Entscheidung getroffen und auf dem Weg gibt es ja bestimmt auch nochmal vielleicht ein paar Zwischenschritte, oder, die dann zu besprechen sind. Oder dass es vielleicht nochmal Anpassungen gibt.
Anpassungen, also ja, also wie fängt man überhaupt an mit so einem Projekt?
Ja.
Also die Kunden, das ist sehr unterschiedlich, weil wir haben ja Kunden, ich sag mal dazu, wir haben in den letzten Jahren tatsächlich fast ausschließlich Privatkunden. Wir hatten die Jahre davor auch viele andere Aufträge, zum Beispiel Arztpraxen, habe ich immer sehr gerne gemacht, würde ich auch gerne wieder machen, aber momentan ist einfach das Privatkundengeschäft vorrangig und mehr gefragt. Also wir haben auch Arztpraxen und Apotheken gemacht und machen natürlich auch Büros hin und wieder, aber der Schwerpunkt liegt wirklich auf dem Privatkunden. Und da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Anforderungen. Also es gibt Kunden, die kommen mit Plänen zu uns und sagen, diese Immobilie haben wir jetzt gekauft und die kann ein Neubau sein. Also es kommen tatsächlich auch viele mit Neubauten, aber natürlich auch oft mit einer geerbten oder gekauften bestehenden Immobilie. Und egal, ob es ein Neubau oder eine bestehende Immobilie ist, machen wir eigentlich als allererstes uns mal Gedanken und sprechen mit dem Kunden, machen so eine Checkliste, was möchte er denn, was soll es denn mal werden? Also was soll denn dabei rauskommen? Was sind die Bedürfnisse? Ist es eine Familie mit Kindern? Gibt es Homeoffice? Wie sind die Wege? Wie wichtig ist der Küchenbereich?
Gästebereich.
Der Gästebereich.
Ja.
Wie viele Menschen sind da zu Besuch? Wird überhaupt gekocht? Es gibt erstaunlicherweise auch Leute, die eigentlich überhaupt keinen Wert auf eine funktionale Küche legen und sagen, nö, wir kochen eigentlich gar nicht. Wir stellen unser Essen oder gehen essen. Also da sind ja die Bedürfnisse extrem unterschiedlich. Und das erfasst man erstmal so ein bisschen. Und dann machen wir auf der Grundlage mal so eine Schätzung, was wir denken, was für einen Aufwand wir haben. Also einfach, das machen wir nach Stunde.
Mhm.
Also wir rechnen nach Stunde ab und machen dann so eine Schätzung. Teilweise machen wir es so, dass wir es so unterteilen in verschiedene Schritte, dass der Kunde nicht einfach eine Zahl kriegt am Ende, sondern man hat dann vielleicht 5 Steps, die man nacheinander beauftragen kann. Gewöhnlicherweise wird es alles auf einmal beauftragt, aber dass der Kunde mal so ein Gefühl dafür kriegt, weil viele haben da gar kein Gefühl dafür, was könnte das denn für ein Aufwand sein? Wenn ich das erste Mal in meinem Leben mache, dass ich eine Immobilie an meine Bedürfnisse anpasse, dann hat man kaum eine Vorstellung davon, was für ein Zeitaufwand das denn sein
oder
könnte.
Oder welche Bedürfnisse ja. ich eigentlich habe, gell? Okay. Manchmal lernt man sich da, glaube ich, noch mal ein bisschen besser kennen,
genau.
Oder?
Also
wenn man
gefragt
wird.
Ist auch bei uns tatsächlich so, dass das dann durchaus mal so ein 2-3-Stunden-Gespräch ist, weil sonst kann man es nicht einschätzen. Gut, im Laufe der Zeit kriegt man da ein bisschen Übung drin, dass man die Menschen einschätzen kann und raushören kann, die richtigen Fragen stellt, wo liegen denn die Bedürfnisse?
Ja. Macht also durchaus Sinn, dich sehr früh im Prozess einzubinden, wo viele wahrscheinlich eher ein bisschen zu spät über euch nachdenken?
Also ich sage immer so früh wie möglich, also beim Neubau gerne vorm Aushub, ja. Also wirklich gleich, wenn man sich entschieden hat. Ja. Das hilft, weil tatsächlich dann, wenn man sich geeinigt hat, ist der erste Schritt, egal ob es ein Neubau oder ein bestehender Bau ist, eine Grundrissüberprüfung und Optimierung. Weil es ja tatsächlich so ist, dass ich habe ja auch im Neubau noch die Möglichkeit, Wände zu verschieben, schon mal so eine Grundmöblierung zu planen, dass ich weiß, wo brauche ich denn Elektroanschlüsse, wie soll das Ganze denn gesteuert sein. Das ist immer so der Punkt, wo spätestens Kunden gerne kommen und sagen, oh Hilfe, der Bauträger oder der will jetzt wissen, wo habe ich denn, wo muss ich denn was an Elektro einplanen. Ja? Und da ist, das ist schwierig für jemanden, der das noch nie gemacht hat. Genau, also das ist immer der erste Schritt, dass man so eine Grundrissoptimierung macht. Das heißt, man kann ja noch Wände verschieben, ich kann im Grunde auch noch Fenster verschieben, ich kann Zugänge verschieben zu Räumen, ich kann Räume vergrößern, verkleinern, eine Ankleide einplanen. Und das ist leider so, also beim Neubau ist es leider so, dass die Architekten halt keine Innenarchitekten sind und das nicht aus der innenarchitektonischen Sicht sehen. Und bei einem Bestandsgebäude ist es ja sowieso irgendwie einfach mal für die Familie geplant worden, die halt da gelebt
genau,
hat.
Genau, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Wie verträgt sich denn der Innen, in der allgemeinen Wildbahn da draußen, wie verträgt sich denn der Innenarchitekt mit dem Architekten? Weil wenn der Sebastian jetzt sagt, so früh wie möglich und wenn ich mir jetzt ein Grundstück vorstelle, dann ist doch als erstes mal der Architekt dran. Und dann ist man ja, ich sage jetzt mal, gern dazu geneigt zu sagen, naja, der muss ja wissen, ne, Sebastian, und reicht doch, wenn ich einen Architekten habe, weil der hat doch einen Plan, ist schon so und so viele Jahre tätig, dann brauche ich doch nicht noch einen Innenarchitekten. Ja. Aber was du sagst, ist, gilt zu prüfen und zu sagen, okay, ist jetzt für mich auch neu, dass man sagt, okay, man setzt den Innenarchitekten dann nochmal drauf. Aber ihr zwei müsst euch vertragen, ne, Jeanette? Also da kann es ja mal rumpeln, oder?
Ja, das ist mal so, mal so. Also natürlich ist jetzt tendenziell der Architekt nicht wahnsinnig begeistert, wenn da sich plötzlich ein Innenarchitekt einschaltet und alles Mögliche ändern möchte. Aber im Endeffekt, am Ende des Tages, geht es ja um den Kunden. Und es geht ja darum, dass der das bekommt mit und in dem er leben möchte.
Ja.
Und da wird sich der oder muss sich der Architekt dann halt beugen, hilft ja nichts, weil er lebt ja nicht drin, sondern der Kunde lebt drin und es muss halt an seine Bedürfnisse angepasst werden. Und da kann es durchaus zu gravierenden Änderungen kommen.
Aber in der Planungsphase finde ich es noch nicht so schlimm, als wie wenn das Haus schon steht und, und dann umgeplant werden muss. Weil das sind ja dann Kosten, da glaube ich dann hüpfen alle im Dreieck.
Ja.
Das ist einfach schade. Ich sage jetzt mal Genehmigungsphase, Sebastian, wenn du ein Fenster versetzt, dann ist da Statik etc. Also das ist ja, jetzt stelle ich mir jetzt nicht so einfach vor, da muss ja dann schon einiges, vor allem hier in Deutschland, nochmal angepasst werden.
Ja.
Ne? Aber du wirst als Innenarchitektin ja jetzt nicht total eine wilde Galerie einplanen, wenn es dort statisch nicht möglich ist, oder? Also du bist dann eher schon unterwegs, was die Lichtachsen betrifft vielleicht, oder? Oder die Aufteilung der Räume?
Also schon ein bisschen so. Wir gehen erstmal davon aus, geht nicht, gibt's nicht.
Gut, wunderbar. So an alle Architekten hier draußen, bitte legen Sie nicht auf.
Und setzen natürlich alle Hebel in Bewegung, weil ja, gut, Statik, okay, natürlich. Also wenn wir entkernen ja ganze Bestandsgebäude und da brauchen wir natürlich einen Statiker, haben wir natürlich auch einen Statiker. Und im Grunde ist es ja so, dass fast alles geht. Ja? Ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel Wände rausnehmen möchte oder umsetzen möchte, dann muss ich halt einen Teil davon stehen lassen und einen Unterzug einbauen, aber das ist ja alles möglich. Also das sind natürlich große architektonische Eingriffe, aber von denen lassen wir uns nicht abschrecken.
Gut.
Ich glaube, das ist nämlich genau dann auch so der Anknüpfungspunkt, weil das ist immer so die Frage, die ich mir auch teilweise noch gestellt habe, bevor wir uns kennengelernt haben, so der Unterschied Innenarchitekt zu Interior Design. Das ist ja, werfen ja viele so ein bisschen in denselben Topf, aber ihr setzt ja viel früher und viel größer an.
Ja, das stimmt. Also ich finde es auch schön, hier die Gelegenheit zu haben, mit so einem Vorurteil oder so einer Geschichte Mythos. Aufzuräumen, so Mythos, Mythos, weil also ich ganz viele, meistens sind es Frauen, die sagen, ach, das ist ja so ein schöner Beruf, das wäre ich auch gerne geworden. Und dann sage ich immer, ja, das ist wirklich ein schöner Beruf. Also ich bin sehr glücklich, dass ich diesen Weg gegangen bin und es macht immer noch Spaß nach so vielen Jahren. Aber wir sind halt keine Kissenknicker.
Kissenknicker, das ist geil. Oh, da höre ich jetzt schon. Alter. Wir kennen auch welche, Sebastian,
die Kissenknicker. Viele aber, denken halt so, ja. wir sind so die Einrichter.
Ja, ja,
ja. Und wir richten natürlich auch ein. Ja. Also wir bieten das wirklich von A bis Z komplett an. Also wir richten auch ein, wir kaufen auch Kissen, die dazu passen.
Und ihr knickt sie auch.
Und wir knicken die auch, wenn es sein muss. Aber das ist halt nicht der Kern unserer Aufgabe. Also der Innenarchitekt ist tatsächlich der, der die Möglichkeit und die Fähigkeit hat, ein Gebäude komplett zu entkernen und neu aufzubauen. Und ja, das geht sehr stark ans Architektonische. Manchmal, wenn wir so Pläne kriegen, denken wir auch, was hat der Architekt sich dabei gedacht und warum müssen wir das jetzt wieder alles machen? Aber das ist halt unser Job und das macht ja auch Spaß. Ja. Das heißt also wirklich nochmal zurück zum Ausgangspunkt, wir optimieren die Grundrisse und überlegen wirklich, was kann ich aus dieser Kuvertur rausholen? Weil natürlich, sagen wir mal, die Außenwände fassen wir nicht an. Also die Außenwände des Hauses bleiben natürlich stehen, außer man sieht noch eine Möglichkeit eines Anbaus, das wäre jetzt, oder eines Aufbaus. Aber normalerweise bleiben die natürlich stehen, aber alles, was im Innenraum passiert, egal mit welchem Aufwand, ob da jetzt Sanitär, Elektro dadurch verlegt werden muss, oder das ist, stellt eigentlich für uns kein Problem dar. Und wenn diese Grundrissoptimierung dann passt, dann geht es einfach weiter mit dem sogenannten Innenausbau. Das ist im ersten, dann eigentlich sind es meistens die Bäder und die Küche. Also so die Basics. Einfach, dann planen wir die Bäder, die planen wir auch komplett durch mit, versuchen halt immer so ein bisschen außergewöhnliche Details da zu planen und den Innenausbau machen wir eigentlich immer mit dem Schreiner zusammen. Wir haben so mehrere Schreinerbetriebe, mit denen wir schon lange, lange arbeiten. Und auch die anderen Handwerker, mit denen wir arbeiten, kenne ich schon sehr lang. Also wir haben so ein gutes Team aufgebaut, mit dem wir dann die Sachen umsetzen. Das heißt, wir planen dann und machen verschiedene Vorschläge für Innenausbauten. Das heißt zum Beispiel eben Bäder und Küche. Das machen wir immer als erstes, weil die auch tendenziell am längsten brauchen in der Umsetzung. Und dann kommen einfach Schrankeinbauten, Ankleiden, Garderoben, also alles, was so vom Schreiner eingebaut wird, das planen wir, das geht dann an den Schreiner, der macht da seine Werkstattplanung und natürlich seine Angebote dafür. Dann geht man mit dem Kunden zum Schreiner, dass die sich auch kennenlernen. Und dann wird es halt immer weiter verfeinert mit Oberflächen und Beschlägen, bis das mal steht. So, das ist dann eigentlich der nächste Schritt. Und wenn das alles steht, dann geht man in die Möblierung. Also dann ist es tatsächlich so, dass wir auch Vorschläge machen für lose Möblierung. Lose Möblierung sind Sofas, Sessel, alles, was man bewegen kann, Betten.
Wann kommt das Licht, Jeanette?
Und das Licht, also
weil,
die Elektroplanung und ja, die Beleuchtungsplanung sind so ein bisschen zwei nicht wirklich verschiedene Paar Schuhe, aber die Elektroplanung kommt natürlich direkt nach der Grundrissplanung, weil zum Beispiel ein zentraler Punkt für alle, die allermeisten ist ja, wo ist der Fernseher? zum Beispiel, da muss ja dann entsprechend vorgerüstet werden Und wo sind Deckenauslässe? Bei vielen Gebäuden muss ich das ja berücksichtigen, vor allem im Neubau, weil die ja dann schon in die Filigrandecken eingesetzt werden, bevor die Decke gesetzt wird. Wenn ich es im Bestand habe, dann ist es tatsächlich so, dass sehr oft, je nachdem auch wie alt das Gebäude natürlich ist, die komplette Elektrik erneuert wird. Also Verteilerkasten und die Leitungen alle neu verlegt werden, weil sie auch im Allgemeinen einfach woanders hin müssen, also weil ich einfach meine Auslässe woanders brauche.
Ich sage jetzt mal schöne Grüße von einem anderen Kooperationspartner von uns, der heißt Monolux, ja, der war auch schon zu Gast hier. Dem kann ja das Thema Leuchtplanung nicht früh genug passieren, weil seine Leuchtplanung auch zur Folge hat, Punkte bei der Elektrik, sei es jetzt Dimmer, sei es jetzt Leitungen, sei es jetzt, wie soll ich sagen, aufgrund der LED-Technik gewisse Vorbereitungen in Wänden oder Decken, um dann Ambientelicht reinzubringen. Ich glaube, ich stecke euch mal zusammen.
Der Olli
ist wirklich ein ganz talentierter, kommt aus Ingolstadt und ihr solltet euch auf jeden Fall mal kennenlernen. Und von ihm haben wir auch so ein bisschen schon erfahren, wie denn so die Prozesse sind. Und er kommt immer, also in seinen Augen kommt er immer zu spät dran. Mhm. Ja. Und das, was er gerne wieder aufreißen würde, hat dann ein Innenarchitekt, Architektin wie du, mühsam schon geplant. Und dann entscheidet man sich doch für dieses Leuchtsystem, was das Ganze nochmal perfektionieren würde. Und dann, naja, steht man oftmals vor schon fertig geplanten Themen. So wie du es dann beim Architekten hast, hat es er dann als Leuchtplaner leider erst am Schluss. Aber ich glaube, man kann so jemanden, das wird sicherlich auch deine Erfahrung sein, rechtzeitig einplanen, weil es gibt, also was ich gelernt habe, ist Leuchtplanung auch ein Riesenthema. Und danach richtet sich dann eigentlich der finale Elektroplan zu, um es dann fertigzustellen, weil das hat natürlich im Nachhinein dann immer Probleme, wenn dann diverse Leuchtthemen dann vorher noch nicht geplant worden sind oder
ja, oder jein, nein. Ne? Ja. Also so, dass wir planen das definitiv mit,
ja.
Weil also es ist wie gesagt, der nächste Schritt nach der Grundrissoptimierung ist auch für uns die Elektroplanung.
Ja.
Und natürlich stimmen wir die Elektroplanung erstmal mit dem Kunden ab und dann mit dem Elektriker, mit dem wir zusammenarbeiten. Und das spielt eine große Rolle, ob es so eine Smart-Home-Geschichte werden soll, wo ich über Panels verschiedene Lichtszenarien steuern möchte,
ja.
Oder ob es klassisch bleibt. Was ist nicht so, dass jeder so eine Smart-Home-Lösung haben möchte. Es gibt auch viele Kunden, die sagen, nein, ich möchte das ganz normal mit einem Schalter schalten können. Und natürlich, Dimmung ist immer ein Thema. Und soweit können wir das auch abdecken in unserer Planung. Aber freilich arbeiten wir da auch mit einem Elektriker zusammen.
Mhm.
Also kommt immer darauf an, wie aufwendig es werden soll. Wenn ich wirklich ein komplettes Smart Home haben möchte, dann kann ich das nicht.
Ja.
Dann brauche ich von vornherein tatsächlich jemanden, der uns da begleitet.
Wir haben jetzt gehört, ihr habt mit super vielen Phasen der Planung, mit super vielen unterschiedlichen Gewerken zu tun. Für den Kunden seid aber ihr die hauptsächlichen Ansprechpartner.
Genau, für den Kunden sind wir die Ansprechpartner. Es läuft alles über uns. Das ist auch ganz wichtig. Wir führen da auch eine Excel-Liste mit den Angebotsergebnissen, dass der Kunde immer auf dem Stand ist und es läuft alles über uns. Das heißt, die Angebote von den Handwerkern kommen an uns, wir prüfen die, da ist ja dann oft auch nochmal eine Nachfrage oder eine Nachbesserung notwendig, besprechen das mit dem durch und erst dann geht das Angebot an den Kunden mit der Bitte um Durchsicht und Freigabe. Und wenn das freigegeben ist, dann geben wir das wiederum an den Handwerker frei und damit läuft die Sache dann.
Frage, Jeanette, auch, du musst nicht antworten, aber mich würde es jetzt interessieren. Also angenommen, ich bin Kunde, wir haben das Handwerkerangebot besprochen, das Handwerkerangebot kommt. Schlagt ihr als Innenarchitekten noch eine Marge drauf auf das Angebot? Also verdient ihr an den Handwerkeraufträgen noch etwas? Oder ist das mit einem Stundensatz oder mit einer Aufwandspauschale, die du rein als Innenarchitektin dann veranschlagst, damit abgegolten? Also gibst du die Angebote 1:1 weiter von den Gewerken oder schlagt ihr da noch was drauf?
Also wir schlagen da nichts drauf.
Mhm. Verhandelst du die dann auch so ein bisschen im Sinne des Kunden?
Ich verhandle da immer im Sinne des Sehr Kunden. Gut. Ich meine, über die Jahre habe ich ein gutes Gefühl dafür bekommen, was realistisch ist. Dadurch, dass ich seit vielen Jahren immer mit denselben Handwerkern arbeite, weiß ich, dass die Angebote in Ordnung sind, die mir bringen. Die wollen ja auch gerne weiter mit uns arbeiten. Das heißt, es ist fair, aber es gibt tatsächlich immer wieder, dadurch, dass ich näher am Kunden bin und nicht der Handwerker, gibt es immer wieder so Bereiche, wo ich dann sage, ich glaube, das ist dem Kunden einfach zu viel.
Ja.
Was können wir denn da machen?
Ja.
Also was könnten wir ändern, dass wir da vom Preis runterkommen? Und dann überlegen wir uns gemeinsam, was es da für Möglichkeiten gibt. Und die bespreche ich dann wiederum mit dem Kunden und sage halt, wenn wir das so und so machen, dann kämen wir da runter. Und ganz oft ist es dann so, dass der Kunde sagt, nein, ich möchte es aber so. Aber ich fühle mich schon dazu verpflichtet, zu schauen, dass das Ganze einfach in dem Rahmen bleibt, den man ja vorher meistens mit dem Kunden schon grob mal festgelegt hat.
Also ja, du arbeitest ja auch mit Puffer wahrscheinlich, oder?
In Anführungsstrichen natürlich.
Plus, minus Puffer muss man immer rechnen,
Puffer rechne ich immer ein.
Ja, ist das so, der berühmte 10% Puffer bei einer Komplettbestandsimmobilie, die man umrüstet? Man hat mal mit 10%?
Mindestens 10%.
Mindestens 10%, okay. Ja, also Sebastian hat ja auch schon sowas hinter sich.
Ich hätte immer lieber...
haben 10% nicht gereicht. Hättest du mal Jeanette gehabt.
Also 15% sind... besser, also weil, ich meine, wann legt man so einen Kostenrahmen fest? Das ist ganz am Anfang. Und dann fängt man an, zusammenzuarbeiten. Und in dieser Zusammenarbeit entstehen natürlich auch neue Ideen und Bedürfnisse.
Und Materialien, du bekommst ja Materialien vorgestellt, das sagst, oh.
Und dann, dann ist das halt vielleicht doch ein bisschen mehr.
Ja,
das heißt, das bleibt ja so ein Wechselspiel. Und es ist ganz selten so, dass es eine knallharte Zahl gibt. Gibt es auch und dann muss man sich einfach dran halten. Und das finde ich auch extrem wichtig, dass man dann wirklich alle Hebel in Bewegung setzt, dass man das schafft. Aber dann muss man natürlich als Kunde auch bereit sein, Abstriche zu machen und zu sagen, okay, sehe ich ein, dann geht halt nicht dieser Bodenbelag, sondern nur jener, und dann geht halt nicht diese Fliese, sondern nur diese. Dann muss man halt so lange miteinander spielen, bis man, sage ich mal, das findet, wo dann auch der Kunde trotzdem wirklich happy damit ist.
Kannst du mir mal erzählen, Jeanette, was war denn dein verrücktester Auftrag, wenn man es so benennen könnte, wo du sagst, das hat jetzt mal den Zacken aus der Krone gebrochen und hat dich als Innenarchitektin jetzt wirklich mal extrem vor Herausforderungen gestellt oder etwas, wo du sagst, also das muss ich euch mal erzählen, das ist in meiner Branche ganz selten vorgekommen, das und das habe ich erlebt. War mal ein Projekt dabei, wo du gesagt hast, der Knaller, wir hatten nämlich mal einen Innenausstatter hier, den Sebastian Meyer, der hat tatsächlich auf Bill Gates Yacht die Vorhänge genäht und angebracht, hat den Job bekommen, ja, und war halt auf Bill Gates Yacht unterwegs und hat da tatsächlich die Räume ausgestattet. Das war natürlich schon ein Erlebnis für ihn als Innenausstatter, aber vielleicht hast ja du auch mal was ganz Verrücktes erlebt. Du musst natürlich keine Namen nennen oder Adressen, aber es ist natürlich interessant, wenn du mal aus dem Nähkästchen plauderst.
Nee, so richtig, muss ich wirklich sagen, so richtig verrückte Gegebenheiten gab es da eigentlich nicht.
Oder der verrückteste Sonderwunsch eines Kunden, auf den du getroffen bist als Innenarchitektin. Vielleicht wollte ja mal jemand eine ganz besondere Badewanne haben oder eine ganz verrückte Geschichte in seinem Wohnzimmer. Ist sowas mal vorgekommen? Ich glaube, das kommt häufiger in Filmen vor.
Da müsste ich wirklich überlegen. Also
okay.
Wir haben natürlich, ich muss jetzt sagen, wir haben jetzt nicht so die total exzentrischen Kunden.
Okay.
Wir haben schon manchmal schon sehr anspruchsvolle Kunden. Mhm. Wir haben gerade zum Beispiel im Moment einen wirklich sehr anspruchsvollen Kunden. Also ich glaube, so detailversessen wie der war bis jetzt noch keiner. Da wird dann tatsächlich wochenlang über eine Lisene, die zwischen zwei naja, wie soll man es nennen, Tapetenwende kommt, als Unterteilung diskutiert und Muster gemacht und verschiedene Pulverungen in verschiedenen Farben. Und also wir sprechen hier über eine Lisene von 0,5 Zentimetern, die als Teilung eines Wandpanels. Also es gibt schon verrückte, sag ich mal, Detaillierungen.
Reicht mir als Story.
Wo man dann tatsächlich auch viel Geduld aufbringen muss. Ja, also in dem Fall war es wirklich so, da haben wir, also das ist gar nicht wochenlang, monatelang haben wir da rumgeprobt, bis der Kunde dann wirklich zufrieden war.
Aber wichtig ist, dass er zufrieden ist und dass es zu einem Happy End geführt hat. Und gibt es denn den Lieblingskunden bei dir, wo du sagst, also Sebastian und ich erleben ja viel als Makler und meine Herren, wir können auch ein ganzes Buch oder mehrere Bücher schreiben über unsere Kunden, wenn wir es dürften. Machen wir natürlich nicht, aber gibt es bei dir so einen Lieblingskunden, wo du sagst, hey, das ist Geschäftsmann, der weiß, was er will, in zwei Wochen sind wir durch, boom, bang. Also bei uns gibt es ja Berufsgruppen, da wissen wir schon, wenn ich den Kunden frage, was sind Sie vom Beruf, dann weiß ich schon, dass der Prozess schwierig wird. Und dann gibt es wieder Berufsgruppen, wo ich sage, wunderbar, der weiß, was B2B bedeutet und der, mit dem kann man durchmarschieren. Hast du sowas, wo du sagst, so am liebsten sind mir Punkt, Punkt, Punkt?
Naja, also es gibt tatsächlich faktisch Lieblingskunden, wo ich mich sehr freue, wenn die immer wiederkommen.
Also das sind die wiederkommen,
haben wir, ne? Auch. Ja, genau. Das sind Lieblingskunden und das Schöne daran ist, irgendwie mit den Lieblingskunden funktioniert auch immer alles so toll, weil da ist einfach der Austausch und das gegenseitige,
der Respekt,
die ist Wertschätzung da. Ist da. Ich würde sagen, ein ganz wichtiges Wort ist Wertschätzung.
Ja.
Und egal, ob das jetzt ein Privatkunde ist, der mein absoluter Lieblingskunde ist, mehr Geschäfts-, also Büro-, Haus-, Umbauten und auch, ich habe zwar auch für den Privatmann was gemacht, aber das A und O ist im Grunde wirklich die Wertschätzung.
Und die Kommunikation untereinander,
und
oder?
Eine gute Kommunikation.
Ja, ja.
Was wirklich wichtig ist, ist, dass der Austausch gut klappt und was uns unglaublich nervt, ist, wenn man viel hinterherlaufen muss, also für Entscheidungen. Also es gibt einfach Kunden, da brauchen wir doppelt so lang, weil wir einfach immer dreimal nachfragen müssen. Mhm. Und wir brauchen ja Freigaben. Das heißt, wir wünschen uns natürlich eine gute Zusammenarbeit und der Kunde hat halt auch seine Pflichten und sollte uns unterstützen damit, dass er einfach Entscheidungen trifft und kommuniziert. Es gibt einfach Kunden, die verschwinden dann mal ein paar Wochen von der Bildfläche.
Okay.
Grundsätzlich, viele Leute glauben, glaube ich, dass so deine Dienstleistung eher nur was für die ganz exklusiven Immobilien und die ganz geldigen Leute ist. Wo, ich meine, ist wahrscheinlich schwer zu greifen, aber man kann auch in einer Einzimmerwohnung wahrscheinlich viel mit deiner Kreativität und Dienstleistung anfangen. Habt ihr überwiegend wirklich so High-End-Kunden oder ist das schon einfach die gute Mittelschicht, mit denen man gut weiterhelfen kann?
Es ist tatsächlich so, dass wir gar nicht, ich würde mal sagen, wir haben nicht mal 10% High-End-Kunden. Also das ist die gute Mittelschicht. Kurz zum Thema Einzimmer-Apartment, gerade da ist es natürlich extrem spannend, da was rauszuholen aus einem kleinen Raum. Da lohnt es sich erst recht. Desto weniger Platz ich habe, desto besser muss ich ja planen und desto mehr kann ich ja wirklich durch eine gute Planung rausholen aus meiner Immobilie. Das ist ganz sicher so. Was mich sehr freut, ich bin ja schon lange jetzt in dem Beruf und das hat sich wirklich, die Haltung hat sich geändert. Also so dieses, das können sich nur ganz Reiche leisten oder das macht nur Sinn, wenn ich die Luxusvilla haben möchte. So diese Haltung hat sich wirklich geändert. Also zu uns kommen einfach Familien, ganz normale Familien oder Paare, die irgendwie ihre bestehende Wohnung verändern möchten. Das ist alles nicht irgendwie total top-notch. Also, und das finde ich sehr schön, dass eben auch Leute den Weg zu uns finden, den Vorurteil über Bord geworfen haben, dass es nur was für reiche Leute ist. Das stimmt nicht. Also man kann ja den Aufgabenbereich immer stark eingrenzen, was sie von uns wirklich haben wollen. Und ja, das kommt natürlich vor, dass jemand kommt und sich ein Angebot machen lässt und sagt, oh, da habe ich mich völlig verschätzt. Das dachte ich jetzt nicht, dass das dann so viel kostet. Aber im Allgemeinen ist es nicht so. Also im Allgemeinen kann das nachvollzogen werden und sind es wirklich ganz normale Mittelstandskunden.
Okay. Weil du gerade gesagt hast, so mit kleinen Wohnungen, was ist denn so der Top-Tipp, wie man aus kleinen Räumen mehr rausholen kann, als der normale Mensch glaubt?
Naja, im Grunde ist es, sag ich mal, durch multifunktionale Möbel und Möbel, die ich vielleicht verschieben und verdrehen kann. Wenn ich das Glück habe, Raumhöhe zu haben, dann mit einer zweiten Ebene oder einfach einem höher gesetzten Bett zum Beispiel, dass ich da drunter noch Fläche habe, die ich nutzen kann als Stauraum. Und da ist es halt wirklich so, das kriegt man nur mit Einbauten hin, also mit Schreinereinbauten. Das muss dann halt wirklich ausgetüftelt, gut geplant sein, dass ich einfach die Möglichkeit habe, da was rauszuziehen, hier was reinzuschieben, da was höher zu setzen. Und damit kann ich halt so eine Grundfläche, die ich habe, wenn ich nur 30 Quadratmeter habe, kann ich natürlich viel besser nutzen, als wenn ich ganz konventionell ein Sofa oder ein Schlafsofa in dem Fall wahrscheinlich und einen Sessel und eine Küchenzeile reinstellen. Also desto multifunktionaler, desto besser. Und dann kann ich natürlich auch mit einer ganz kleinen Fläche wirklich viel erreichen.
Bist du denn auf irgendeinen bestimmten Stil für dich selbst festgelegt? Also kannst du alles von Bauhaus bis Landhaus, kitschig, mediterran, oder findet sich das dann schon irgendwie wieder alles so? Die richtigen Kunden, die zu dir passen mit den richtigen Geschmäckern?
Also ich denke, die richtigen Kunden, die zu uns passen, die finden wir dadurch, dass wir auf unserer Website kommunizieren, in welche Richtung wir gehen. Also eher in die moderne Gradlinige, das heißt aber nicht, dass wir nicht auch ein Landhaus machen können. Kitschig kann ich gar nicht. Oder sage ich mal, so opulent ist auch nicht so meins.
Also die typische russische Oligarchenwohnung, da bist du jetzt nicht.
Ich glaube, da würde ich mir echt schwer tun.
Zu wenig Gold und zu wenig Bling-Bling.
Es wäre vielleicht mal ganz lustig, das auszuprobieren, aber da kann ich auf keine Erfahrung zurückgreifen.
Ja.
Nein, also tatsächlich eher, ich würde mal sagen, zeitlos, schon natürlich mit, sag ich mal, zeitgeistigen kleinen Details. Aber eigentlich lege ich Wert darauf, dass die Sachen wirklich zeitlos und langlebig sind und von sehr guter Qualität vom Ausbau her. Das spricht dann schon für sich. Ich meine, ein Sofa, das kann ich nach ein paar Jahren auch mal rausschmeißen und mir ein neues kaufen. Das darf ruhig mal ein bisschen schriller sein. Wandfarben, und zum Beispiel arbeiten wir sehr gern mit Tapeten, da kann man einfach mal irgendwie einen Flair oder einen Gag reinbringen, wo man dann aber auch sagen kann, ja, da kann ich aber auch nach ein paar Jahren einfach mal wieder was anderes machen. Aber so die Basis finde ich sehr schön und erstrebenswert, wenn das einfach zeitlos ist. Zeitlos und wirklich eine Wertigkeit ausstrahlt. Und das kriege ich ja dadurch hin, dass ich Materialien, die eingesetzt werden, schön aufeinander abstimme. Also Material, Farbkonzept ist uns immer extrem wichtig.
Machst du so ein Moodboard auch?
Wir machen da Moodboards, genau. Okay. Und wir machen Moodboards mit verschiedenen Fotos auch, die dazu passen. Und dann natürlich auch in Real. Also das heißt, wir legen die Materialien zusammen, wie jetzt Fliesen, Boden belegen.
Ja.
Wandfarben.
Ja.
Und das ist wichtig, dass es so einen roten Faden gibt, der sich einfach durch ein Haus oder eine Wohnung zieht. Das ist oft so, dass man das vielleicht gar nicht so wahrnimmt, dass es das ist, warum es so angenehm ist. Aber wenn man dann darauf achtet, dann merkt man, dass sich gewisse Elemente einfach wiederholen und dass sich zum Beispiel eine Farbwelt durchzieht. Und dadurch empfindet man die Räumlichkeiten einfach als extrem angenehm.
Gibt es denn einen Punkt, wohin du, ich sage jetzt mal, kostenfrei berätst? Wie ist das, wenn ich bei dir jetzt für so eine 30 Quadratmeter Apartment ein Konzept anfrage? Bis wohin, ab wann kostet es, wenn ich jetzt Kunde A bin und dich kontaktiere? Oder ich habe jetzt 2 Räume in meiner 4-Zimmer-Wohnung, die ich ganz gerne umgestaltet hätte. Oder ich habe ein Problem in meinem Flur oder whatever. Hast du da eine klare Richtlinie, eine Aussage für uns, für unsere Hörer?
Ja, also ein erstes Gespräch und ein erstes Treffen ist immer ohne Berechnung. Also da lernt man sich kennen. Im Idealfall schaut man sich die Immobilie an, wenn es die noch nicht gibt.
Also da würdest du schon hinfahren auch, dass du dir das mal anguckst.
Da fahre ich dann auch hin.
Okay.
Ja. Fahre ich dann auch hin und dann nehme ich mir auch Zeit, weil ich ja eine Grundlage brauche, um einzuschätzen, was, wenn man tätig wird, in etwa an Zeit anfallen würde. Also das ist ohne Berechnung. Und nach einem ausgiebigen ersten Treffen kann ich das dann tatsächlich einschätzen, was für die Punkte, die wir besprochen haben, dann.
Ja,
sehr oft ist es natürlich so, dass sich dann daraus mehr entwickelt.
Mehr Punkte ergeben,
das ist
ja
klar. Natürlich. Die kann ich natürlich vorher noch nicht so abschätzen. Aber ein erstes Treffen ist immer ohne Berechnung.
Wie ist es bei dir, Jeanette? Wirst du oft weiterempfohlen und bekommst du deine Neukunden hauptsächlich über Empfehlungen oder machst du Werbung in irgendeiner Art und Weise?
Also wir machen eigentlich gar keine Werbung.
Mhm.
Außer, dass wir auf dem Portal Haus sind wir vertreten. Über die werden wir tatsächlich gut gefunden. Das ist aber einfach deswegen, wenn man Innenarchitekt München eingibt, kommt...
3 Millionen?
Kommen ungefähr, nee, aber da kommt eben auch Haus.
Ah ja, gut, okay, verstehe.
und uns findet man auch. Eigentlich sehe ich so, dass unsere Werbung ist unsere Website.
Also, die wir auch gerne in den Shownotes verlinken werden, damit ihr euch das mal anschauen könnt.
Ja, genau, ihr seid sicherlich schon gespannt, wie man dich erreichen kann auch, gell? Aber das werden wir dann noch in den Shownotes reinsetzen. Und kann man dich persönlich erreichen, wenn man bei dir durchruft, oder kommt man erst über eine Assistentin zu dir? Wie möchtest du denn, wie kann man dich denn erreichen am schnellsten?
Also am besten ist es schon, im Büro anzurufen. Ich bin natürlich nicht immer da.
Ja.
Aber das Büro ist immer besetzt, außer ganz, ganz selten in Ausnahmen. Und dann wird mir das ausgerichtet und dann rufe ich zurück. Also normalerweise ist es schon am besten, im Büro anzurufen.
Ja. Letzte Frage vielleicht jetzt noch, weil wir haben ja die meisten Kunden, die meisten Hörer unseres Podcasts kommen ja so aus der Region München, aber wir haben auch, glaube ich, deutschlandweit, Österreich Hörer. Was ist so dein Tätigkeitsradius? Wie weit aus München bewegst du dich raus für Projekte?
Naja, wir haben im Allgemeinen natürlich schon München, 5 Seenland, also schon ein relativ großer Umkreis. Aber natürlich auch Österreich und Schweiz, weil unsere Kunden zum Teil auch Ferienimmobilien haben, die wir dann dort auch betreuen natürlich. Und ja, noch kurz zu deiner vorigen Frage. Ja, wir werden wieder empfohlen, glücklicherweise. Das ist sehr schön.
Gut.
Und es gibt eben auch Kunden, die nach vielen Jahren wieder zu uns kommen, was uns auch sehr freut. Aber ich sage jetzt mal, im Allgemeinen sind wir natürlich hier und im Umkreis. Also ich sage jetzt mal, natürlich Starnberger See, Ammersee, die ganze Ecke. Jetzt hat man ein sehr schönes Projekt am Tegernsee. Also das ist gar kein Thema, das ist für uns normal, dass wir in dem Umkreis arbeiten. Ich sage jetzt mal, deutschlandweit würde ich sagen, von hier irgendwie nach Düsseldorf, weiß auch nicht, warum mir jetzt gerade Düsseldorf einfällt, weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist. Aber wie gesagt, Österreich, ja, klar.
Ja, okay.
Also Kitzbühel ist ja eh ein Vorort und da geht natürlich schon auch was. Und wenn jetzt eben jemand irgendwo eine Immobilie hat in der Schweiz oder auch gerne irgendwo in Spanien oder Italien, und machen wir das auch, kommt aber nicht so oft vor.
Okay.
Prima.
Super. Ja, liebe Janet, ich glaube, wir haben das Thema einmal ziemlich rund gemacht und gut erschlagen. Sollte jetzt aus unserer Hörerschaft dann noch viele Detailfragen kommen, dann leiten wir es gerne einfach an dich weiter. Und in diesem Sinne, Marc, haben wir noch was vergessen?
Ja, ich möchte mich bedanken, dass du dir Zeit genommen hast. Ich finde es furchtbar interessant. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir uns auch nochmal treffen. Also wir werden dich auf jeden Fall in unser Kooperationsprogramm mit aufnehmen. Wir würden uns freuen, dir den einen oder anderen Kunden weiterempfehlen zu können. Und wenn es dann dafür passt. Und wie gesagt, ich freue mich wirklich, dass du dir Zeit genommen hast, heute mal so ein bisschen über deinen Beruf und dein Leben zu sprechen als Innenarchitektin. Vieles war Neues dabei, was ich auch noch nicht wusste. Sicherlich interessant auch für unsere Hörer. Und ich kann nur sagen, mach weiter so. Wir freuen uns, wenn du erfolgreich bist. Und vielen, vielen Dank, dass du hier bei uns heute beim Lehmann-Hüber-Talk warst.
Ich danke euch, Marc und Sebastian, für die Einladung. Hat echt Spaß gemacht. Ja, und ich denke auch, da gibt es noch vieles dazu zu sagen. Vielleicht bei einem zweiten Mal.
Wir sind nicht aus der Gerne. Genau. Also, servus, danke fürs Zuhören. Ciao, ciao da draußen.
Tschüss, danke.
Lehmann Hüber Immobilien. Entscheidend besser.